Was für ein schönes Lied. Und dieses Lied hat es voll auf den Punkt gebracht, denn das Kreuz muss im Mittelpunkt stehen, im Mittelpunkt unseres Lebens. Denn das Kreuz bedeutet für uns Hoffnung, das Kreuz bedeutet für uns neues Leben, gutes Leben, ein hoffnungsvolles Leben. Der Herr segne euch. Und wenn ihr wollt, lasst uns ein ganz kurzes Gebet sprechen und sagen, Herr, bis jetzt hast du uns bewegt durch deinen Geist, durch die Lieder, die gesungen wurden, durch die Worte, die gesprochen wurden. Bewege uns und leite uns auch weiterhin, denn wir brauchen dich, um leben zu können. Wir brauchen dich, um ein Leben in Frieden, in Hoffnung, in Liebe, in Ewigkeit zu leben. Amen. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. Manche von euch haben das sicherlich schon mitbekommen. Wir möchten uns heute wieder ein bisschen aus der Schrift inspirieren lassen. Und ja, ich dachte, das wird eingeblendet, deshalb wollte ich mir jetzt Zeit nehmen, aber ich lese es euch halt vor. Süße Lüge, bittere Enttäuschung. Das soll so in etwa das Thema sein. Wir lassen uns einfach viel zu oft belügen und lassen uns einreden, dass es anders besser ist. Ist euch das aufgefallen? Und ich möchte mit einer Geschichte beginnen, die dir sicherlich bekannt vorkommt. Und vielleicht kennst du vielleicht diese Person auch. Da gibt es nämlich den einen Jungen, der ist irgendwie so im Teenageralter oder war im Teenageralter und meint irgendwann einmal, das zahlt sich hier nicht aus. Wozu soll ich eine Lehre machen? Wozu soll ich studieren gehen, eine Ausbildung haben? Es ist viel cooler, mit seinen Freunden herumzuhängen. Das macht viel mehr Spaß. Es ist viel schöner, sich nicht anstrengen zu müssen. Man lebt einfach in den Tag. Ich möchte mein Leben leben. Jetzt bin ich jung, jetzt habe ich Energie. Ein bisschen Taschengeld habe ich auch übrig von meinen Eltern. Das passt schon so, wie es ist. Und dieser Jugendliche, er wurde älter und lebte immer noch so in den Tag hinein. Er stammt aus einer wohlhabenden Familie. Also an Geld mangelte es nicht, sodass er mit seinen Freunden weiterhin herumhängen konnte, abhängen konnte. Aber dieser junge Mann, der wurde alt und seine Eltern waren nicht mehr da. Und sie konnten seinen Lebensstil nicht mehr unterhalten. Und dann waren seine Freunde nicht mehr da, weil er hatte nichts mehr. Sie waren nur da, weil sie ihn ausgenutzt hatten. Kommt dir das bekannt vor? Kennst du Leute, die so leben, die den Kampf auch aufgegeben haben, noch bevor er begonnen hat? Weil es da irgendwo eine Stimme gibt, die sagt, da draußen ist es besser, anders ist es besser. Du musst dich nicht anstrengen, gib einfach auf, es ist eh alles egal. Aber weißt du, die Bibel lehrt uns hier etwas anderes und nicht nur in geistlicher Hinsicht, sondern auch in den alltäglichen Dingen ist es da nicht anders. Wenn man nicht bereit ist, zumindest ein bisschen zu kämpfen und manchmal auch viel zu kämpfen, dann wird man nicht vorankommen. Nun, vielleicht bin ich in dieser Hinsicht zurzeit etwas sensibler als Elternteil und weil ich auch einige Praktikanten kenne und sehe und Jugendliche, die sehr schnell aufgeben. Und ich möchte uns allen sagen, das ist nicht der richtige Weg. Nicht, um im Leben voranzukommen und schon gar nicht in den geistlichen Angelegenheiten. Und diese Geschichte, die ich erzählt habe, die ist nicht neu. Die finden wir sogar in der Bibel. Und das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich denke, dass ich die drei Minuten Zeit habe, um die ganze Passage für uns vorzulesen, damit wir uns diese in Erinnerung rufen. Ich weiß, dass ich kürzlich einige Gedanken daraus hatte, aber ich finde es essentiell und wichtig für uns, daraus zu lernen. Ihr könnt gerne mitschauen, vielleicht wird es auch projiziert. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 15, beginnend mit dem Vers 11. Und das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, die sich anscheinend in allen Generationen wiederholt. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schotten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier in Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen Himmel und gegen dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu dem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu dem Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm seinen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Amen. Ich denke, ihr kennt diese Geschichte. Aber es ist so eine bewegende Geschichte. Es ist für mich echt eine bewegende Geschichte, denn ich sehe hier vielleicht mich und vielleicht siehst du vielleicht dich darin. Wie meine ich das? Wir befinden uns in den meisten Fällen in einer sicheren Umgebung. In diesem Beispiel ist es die Familie. Und was hatte dieser Mann, dieser Jugendliche vielleicht sonst für andere Aufgaben, sonst für andere Verpflichtungen, als es sich gut gehen zu lassen, aber das war irgendwie nicht gut genug. Er sagte zu sich und dann später zu seinem Vater, da draußen ist es besser. Ich will das alles nicht. Ich will in den Tag hineinleben. Mich interessiert das nicht. Wozu soll ich fleißig sein? Wozu soll ich gemeinsam mit dir die Wirtschaft voranbringen? Anscheinend war der Vater sehr wohlhabend. Wenn ihr durch die Zeilen lest, war er sehr wohlhabend. Er hatte Bedienstete. Es ging ihnen wirtschaftlich gesehen, glaube ich, sehr gut. Und trotzdem sagte dieser Mensch, ich will weg von dir. Du bist mir satt, du bist für mich gestorben. Gib mir mein Erbteil. Ich kriege mein Leben schon selbst auf die Reihe. Nun, wie gesagt, geistlich, aber auch in allen anderen Belangen ist es nicht anders. Wir müssen fleißig sein, wenn wir vorankommen wollen. Deshalb lasst euch bitte nicht belügen, wenn euch irgendjemand sagt, du musst nicht fleißig sein. Es geht schon. Du brauchst einfach nur positive Energie und das Gute wird dir zufallen. Mir wird ganz anders, wenn ich davon höre. Wie viele kennt ihr, denen es so geht? Jetzt einmal ehrlich. Wie viele kennt ihr persönlich? Und nicht solche, die es behaupten, dass es so geht und dass es so funktioniert. Nun, wir sind hier in einem Gottesdienst und möchten natürlich auch vor allem den spirituellen Aspekt beachten, aber das geht irgendwie Hand in Hand und deshalb werde ich versuchen, beides anzusprechen und uns aufmerksam zu machen. Wir sind gesegnet mit so vielen Talenten, jeder von euch. Und dann sagt eine Stimme in deinem Kopf, wozu? Wozu sollst du zu den Proben kommen, wenn du vielleicht im Chor singst? Wozu sollst du üben, wo auch immer du beteiligt bist? Das geht auch so. Aber das geht noch viel weiter. Diese Stimme, die einen belügt, immer und immer wieder, die sagt, da draußen, da ist es besser. Geistlich gesprochen bezieht sich das da draußen auf weit weg von Gott, wo auch immer dieses weit weg auch sein mag. Vielleicht ist es hier ums Eck, vielleicht ist es bei dir daheim, wo du da weit weg von Gott dein Unwesen treiben kannst. Hör bitte nicht auf diese Stimme. Springen wir weiter in dieser Geschichte. Wo ist dieser Mensch hingekommen, als er die Familie verlassen hat, als er den Vater verlassen hat? Wo ist dieser Mensch hingekommen? Traut sich irgendjemand zu antworten, und ich bitte nicht, aber wie viele von euch hatten nicht vielleicht auch denselben Plan, zu sagen, die Gemeinde, die geht mir schon so auf die Nerven. Da gibt es eine Stimme, die mir sagt, da draußen ist es besser. Schau, mit meinen Freunden, da kann ich Spaß haben. Es gibt so viele ehrbare Menschen in dieser Welt, keineswegs, so viele gute Menschen. Aber sind das die Menschen, die dich geistlich voranbringen? Sind das die Menschen, auf die du hörst, die mit dir ins Gebet gehen möchten? Sind das die Menschen, die einen Einfluss in deinem Leben haben, die sich Zeit nehmen, wirklich auf deine Probleme zu hören, die sich Zeit nehmen, auch wenn sie dieses Problem nicht lösen können, aber 5 Minuten mit dir ins Gebet zu gehen? Also ich möchte euch sagen, der letzte Montag war wieder erbauend und schön beim Gebet. Es war nur eine Handvoll Menschen da, aber das waren die Menschen, die gemeinsam ins Gebet gegangen sind. Und bessere Freunde kann man sich gar nicht vorstellen. Als diese, mit denen man in Fürbitte gehen kann, als diese, die für einen da sind, wenn es einem geistlich vielleicht einmal weniger gut geht. Ich bitte uns allen, dass wir nicht aufgeben und dass wir nicht auf die Stimme des Teufels hören, denn die Lüge, sie kommt vom Teufel. Und die sagt uns, da draußen ist es besser. Also von Gott sich zu entfernen, ist es besser. Ich weiß, dass viele damit liebäugeln, sich darauf einzulassen und es auszukosten und auszuprobieren. Aber nicht nur diese Geschichte, sondern viele andere Erlebnisse. Und wenn ihr eure Augen auftut, werdet ihr auch Menschen in eurem Umfeld erkennen und sehen, die diesen Lebensstil ausprobiert haben. Ein Lebensstil ohne Gott. Ein Lebensstil weit weg von einer Gemeinde. Ein Lebensstil weit weg von Menschen, die Wert legen auf Gebet. Die Wert darauf legen, Woche für Woche und das vielleicht auch mehrmals in die Gemeinde zu gehen. Die haben es darauf angelegt und sagen, naja, das ist ein Lebensstil, den ich mir nicht vorstelle, weil ein Leben ohne Gott ist besser. Das ist die süße Lüge des Teufels und er hatte damit Erfolg, auch bei den ersten Menschen. Urteilt sie bitte nicht darüber, denn wir sind nicht besser. Richtet sie deshalb nicht. Wenn ihr in der Bibel lest, dass der Teufel zu Eva und Adam gekommen ist, sie betrogen hat, sie verführt hat, wir sind nicht besser. Aber wisst ihr was? Wir haben es heute einige Male gehört. Es ist immer noch Gnadenzeit. Und weißt du, was Gnadenzeit bedeutet? Das bedeutet, dass du immer noch die Möglichkeit hast, dein Leben umzukehren. Dass du immer noch die Möglichkeit hast, in deinem Leben etwas zu verändern. Das ist Gnadenzeit. Denn wenn du nicht mehr da bist, wenn man dir dann die Hände auf die Brust legt, der einen schönen Anzug angezogen hat oder ein schönes Kleid und den Deckel zumacht, dann ist keine Gnadenzeit mehr. Dann ist die Zeit verstrichen, dann kann man keine Entscheidungen mehr treffen. Ja, deshalb möchte ich euch bitten, geht nicht verschwenderisch mit eurem Talent um. Geht nicht verschwenderisch mit den Gaben um, die Gott euch gegeben hat. Sagt bitte nicht, es zahlt sich nicht aus. Und geht der Lüge des Teufels nicht auf dem Leim, der sagt, was ist denn das mit dem Glauben? Das ist ja nicht mehr aktuell. Das braucht man heute nicht. Du bist jung, lebe dein Leben. Wenn du dann deine Familie gründen möchtest, wenn du dann in Pension gehst, dann wirst du immer noch viel und genug Zeit haben, um geistlich zu werden, um religiös zu werden. Weißt du was? Tue das. Ja, bitte halte das ein, aber nur dann, wenn du schriftlich von Gott bekommen hast, dass du diese 70 Jahre auch erlebst. Ansonsten mache das, was du tun kannst in der Gnadenzeit, und das ist heute umzukehren. Ein sehr weiser Mensch, und auch diesen treffen wir in der Bibel, der hat irgendwie in der Frustration seines Lebens oder am Ende seines Lebens, nachdem er schon so viel erlebt hat und zum Schluss gekommen ist, dass irgendwie alles egal ist, was man tut, denn man vergeht ja sowieso und nichts ist irgendwie nachhaltig, hat er irgendwie seinen, ist er dann, finden wir in Prediger, Kapitel 11 mit 9, möchte ich einfach so lesen, wie es da steht. So freu dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Guter Ratschlag, oder? Aber hier hört es nicht auf. Denn hier lesen wir weiter, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Naja, und wenn wir uns da diesen zweiten Teil anschauen, dann heißt das für uns, es ist nicht egal, wie wir leben. Es ist nicht egal, wie wir leben. Wir sollen nicht die sichere Umgebung und die liebevolle Umgebung eines geistlichen Zuhauses, und für viele von euch ist es diese Gemeinde oder kann es diese Gemeinde werden, dann für alle von uns. Hier können wir uns geistlich zurüsten. Hier können wir Hoffnung schöpfen. Hier können wir Friede erfahren. Hier können wir geistliche Unterstützung finden im Gebet, im Lobpreis, Freude erfahren. Es sind geistliche Dinge, die wir mit unseren Augen nicht sehen können. Und dann passiert genau das, worüber auch Dominik berichtet hat. Dass er zum Gottesdienst kommt und plötzlich Erweckung erlebt in seinem Inneren und sich freut. Irgendwie unlogisch, weil sein Tag war hart. Aber wenn Gott zum Wirken kommt, dann hat das nicht mehr viel mit unserer Logik zu tun. Weil dann passieren Dinge, die nicht sichtbar sind, die oftmals nicht greifbar sind, aber auf jeden Fall erlebbar sind. Nun, weiter in der Geschichte. Und dann kommt die Hungersnot und dann kommt das böse Erwachen, die bittere Enttäuschung für denjenigen, der sich hat süß belügen lassen, der sich hat vormachen lassen, dass es weit weg von Gott besser ist, der sich hat belügen lassen, dass es in einem christlichen Umfeld nicht gut ist, dass man sich da nicht ausleben kann, dass man sich da nicht die wahre Erfüllung und Freude finden kann. Dann kommt für jeden, der seinen Lebensstil, der sein Leben wählt, die bittere Enttäuschung und das böse Erwachen. Der steht plötzlich alleine da, keiner will mit ihm zu tun haben. Ist das, was wir uns wünschen? Ich weiß, dass jeder hier sagt nein. Mir ist das schon klar. Aber unsere Entscheidungen bezeugen manchmal etwas anderes. Ich weiß, dass Krisen manchmal kommen. Krisen können lokal sein, Krisen können familiär sein, Krisen können sehr persönlich sein. Aber das ist der Unterschied zu den Menschen, die eine Hoffnung haben. Die anderen, die verfallen in Hoffnungslosigkeit, die sagen, es zahlt sich nicht mehr aus, beziehungsweise glauben der Stimme, die ihnen einflößt, es zahlt sich nicht mehr aus. Und dann werden da in den Gedanken der Menschen manchmal solche Gedanken sehr lebendig, die sagen, wozu noch leben, wozu noch weitermachen? Gibt es eh keine Hoffnung mehr? Das ist doch traurig, wenn es so weit kommt. Das wäre die größte Verschwendung und es ist die allergrößte Verschwendung, wenn ein Mensch in irgendeinem Punkt in seinem Leben sagt, es zahlt sich nicht mehr aus, das Leben ist wertlos, ich setze dem Ganzen ein Ende. Aber in einer persönlichen Krise, wenn man dieses geistliche, familiäre, göttliche Umfeld nicht verlässt, dann kann man immer noch Hoffnung schöpfen aus der Quelle, die bereits erwähnt wurde. Es ist manchmal nicht tastbar, es ist nicht sichtbar für unsere Augen, aber diese Kraft ist da, diese Macht ist da. Und das ist in Jesus, der auf dem Kreuz für deine und meine Sünden den Weg geebnet hat, um ein Leben ohne der Last der Sünde zu leben, um ein Leben in Hoffnung zu leben, um ein Leben des Friedens, des innerlichen Friedens und der innerlichen Freude zu leben. Deshalb sage ich noch einmal, glaube bitte nicht den süßen Lügen des Teufels, der dir vielleicht so viele Male bis jetzt versucht hat zu sagen und diese Gedanken in deinen Kopf zu implementieren, dass es sich nicht auszahlt, ein gläubiger Mensch zu sein, ein christliches Leben zu führen, der dir sagt, dass es sich nicht auszahlt, zu kämpfen, sondern einfach in den Tag hineinleben, seine Zeit zu verschwenden, auf so viele Möglichkeiten, die ihr nur allzu gut kennt und ich auch. Aber es ist Gnadenzeit. Und das ist vielleicht das Happy End auch für uns, so wie wir ein Happy End haben bei dieser Geschichte. Dieser Mensch ist zu sich gekommen und hat dann in seiner größten Verzweiflung hat dann gemerkt, na, zu Hause war es dann doch besser. Da habe ich Sicherheit gehabt. Da habe ich Liebe gehabt. Da ging es mir einfach gut. Egal wie ich aufgenommen werde, ich kehre einfach um. Wir sind in einer Gnadenzeit und können dasselbe auch heute tun. Wir haben heute darüber gehört, dass die Sünde uns von Gott entfernt und dass wir von einem sündhaften Leben ablassen müssen. Sünde bedeutet einfach kurz nur das, dass wir Gottes Prinzipien nicht einhalten, dass wir Gottes Willen nicht erfüllen. Er hat Grenzen für uns gesetzt, weil er weiß, was schlecht für uns ist. Denn er blickt nicht so wie wir nur auf den morgigen Tag. Morgen wollen wir aufstehen und gut frühstücken, dann die Dinge erledigen, die wir zu erledigen haben, in der Arbeit, in der Ausbildung, in der Freizeit, dann vielleicht auch gut zu Mittagessen und so weiter und so fort. Aber Gott blickt viel weiter, er blickt bis in die Ewigkeit und das sind seine Pläne für uns. So weit blickt er für uns, nicht nur auf den morgigen Tag. Deshalb, solange noch Gnadenzeit ist, möchte ich uns alle dazu motivieren, es nicht zu tun, wie es der verlorene Sohn gemacht hat. Er hat seine Talente, seine Gaben, sein Erbteil verschwendet in einem unmoralischen, lieblosen Leben, voller Ausschweifung. Denken wir es gar nicht darüber nach, wie das aussehen kann. Und er ist zum Schluss gekommen: Ich hätte es viel besser gehabt, wenn ich nicht so gelebt hätte, wenn ich in meinem Leben einen Sinn gehabt hätte. Und ich glaube, das ist die Botschaft für uns alle heute Abend, dass wir uns nicht belügen lassen und dann nicht zu einer bitteren, ernüchternden Ernüchterung zu kommen. Adam und Eva, sie haben sich belügen lassen, dass es weit weg von Gott besser ist. So viele Menschen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende haben es ihnen nachgemacht. Ohne Gott kann die Schöpfung Gottes nicht glücklich und erfüllt sein. Ich weiß, es ist eine einfache Botschaft, nicht schwer zu begreifen, aber so essentiell für uns. Wie, und damit komme ich zum Schluss, welche praktischen Schritte gibt es nun für uns, zu Gott umzukehren? Das Beste, was wir tun können, ist, auf die Knie zu kommen, ins Gebet gehen, sich vor dem Herrn zu öffnen, im Glauben auszusprechen, was einem gereut, und anfangen, im Glauben Jesus anzunehmen. Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn bedeutet, die Bibel zu lesen, zu beten, zum Gottesdienst kommen, Gemeinschaft haben mit den anderen Glaubensgeschwistern im Gesang, im Gottesdienst, in der Verkündigung des Wortes, im Gebet und eigentlich das alles, was wir heute schon gehabt haben. In dieser Hinsicht, lass dich nicht enttäuschen, dass ein Leben da draußen, und noch einmal, damit meine ich, entfernt von Gott, süßer ist als mit dem Herrn. In dieser Hinsicht, Gott möge uns Kraft geben und uns segnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und damit gebe ich gerne mein Wort weiter an den Bogdan. Und ich glaube, ein Gebet wollen wir da noch machen. Amen. Der Herr segne uns.